Bitte nehmt eure Bibeln und öffnet sie in dem Buch an Titus im ersten Kapitel. Wir betrachten heute die Verse 7 bis 14. Und wenn ihr Gäste seid und neu hier, dann seid ihr wahrscheinlich nicht ganz bekannt mit der Art und Weise, wie wir durch die Bibel gehen. Nämlich mit so einer Art Auslegungspredigt. Was wir tun ist, wir gehen Vers durch Vers, Kapitel durch Kapitel, eben durch ein ganzes Bibelbuch. Doch nun sind wir in einer Serie, in der wir eben über die Ämter predigen. Wir sind eine relativ junge Gemeinde und wir haben noch keine Leute wie Ältesten und Diakone bei uns. Daher möchten wir eben das als ganz gesondertes und spezielles Thema betrachten. Somit ist das, was wir morgens machen, normalerweise im Buch, das Markus-Evangelium. Abends sind wir dann gewöhnlich in dem Buch von Nehemia. Und was wir machen ist, wir gehen Vers nach Vers durch einen Text durch, um zu verstehen, was der Autor so sagen möchte, was der genaue Sinn und Zweck ist hinter diesen Kapiteln und eben auch dem ganzen Sinn der Bibel. Also, Titus 1, die Verse 7 bis 14. Das ist das unfehlbare, von Gott inspirierte Wort Gottes. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergebend, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinneswillen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns geistliche Einsicht deiner heiligen Schrift schenkst. O Herr, wir bitten, dass du über uns herrschst, über unsere Herzen, die der Wahrheit deines Wortes immer wieder entgegenstehen. Hilf uns, o Herr, das bitten wir, dein Wort zu hören und es auch freudig anzunehmen. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Eine Gemeinde zu gründen ist schwer. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben an einen Mann namens Titus. Er hat diesen Titus in Vers 4 ganz herzlich benannt mit den Worten: An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Der Apostel Paulus, als er in seiner Missionsreise war, wurde öfters mal auch von Titus begleitet und anderen jungen Männern, Leuten, die seine persönliche Jünger waren. Titus wurde dann zurückgelassen in der Insel Kreta. Stellt euch mal vor, du bist auf einer Missionsreise, du bist mit deinem Pastor zusammen, mit deinem Freund, deinem Lehrer. Und die Zeit geht dann langsam dem Ende zu. Und jetzt bist du bereit, auf das Boot zu gehen oder das Flugzeug, je nachdem, wie auch immer. Aber dein Pastor sagt dann zu dir: Ich denke, was jetzt das Beste für dich ist, ist, dass du einfach hier bleibst. Stellt euch vor, wie das wohl sei. Besonders, wenn der Sinn und Zweck gewesen ist, nämlich, dass du weitermachst, dass du dort Ordnung schaffst, wo keine Ordnung ist, dass du Älteste einsetzt. Seht, das ist, was der Apostel Paulus hier mit diesem Mann Titus tat. Und liebe Freunde, ich möchte euch bezeugen, dass eine Gemeinde zu gründen sehr hart und schwer ist. Ein Pastor zu sein ist eine harte Aufgabe. Und der Grund, wieso, ist, weil der Pastor auch ein Sünder ist. Und weil jedes Mitglied der Gemeinde individuell ein Sünder ist. Und wir leben in Gemeinschaften, die mit Sünde befleckt ist, die nur so von sündhaften Menschen wimmelt. Es ist hart. Denn man kämpft A gegen sich selbst, man kämpft in dem Dienst und gegen die Sünden in der Gemeinde. Es ist ein Krieg. Ein Krieg gegen eine Welt, die nur so von feindlichen Dingen wimmelt. Pastoren, Gemeindegründer und Missionare werden oft auch entmutigt. Man ist ausgebrannt, ausgelaugt. Man hat einen Burnout. Klar, sie sind einfach nur ausgelaugt, sie haben keine Kraft mehr. Somit hat Paulus auch einen kurzen Brief an Titus geschrieben. Und wahrscheinlich kennt ihr auch den Begriff pastoralen Brief, einen Brief eines Pastors. Wir haben andere solche Briefe, die auch in der Bibel sind, nämlich an andere junge Männer. Zum einen Timotheus, der Pastor von Ephesus, wahrscheinlich der am nächsten mit Titus gewesen ist, am dicksten mit ihm, also sehr gute Freunde gewesen sind. Und hier, in diesem Brief, in den Versen 6 bis 16, gibt uns der Apostel Paulus eine Anleitung an Titus, damit Titus Älteste einsetzt, um ihm zur Hilfe zu gehen, damit andere Leute dem Titus helfen können. Manche Leute werden sich vielleicht fragen, hey, Moment mal, Pastor, ich sehe hier nirgendwo den Namen Ältester hier in den Versen. Oder das Wort Presbyteros, das, wo wir auch das andere Wort Presbyter herbekommen. Das ist, was hier steht. Oder auch Aufseher im Deutschen. Und wann immer Paulus hier von dem Aufseher schreibt, dann möchte er den Titus da ermutigen, dass andere Leute ihm beiseite stehen, um den Dienst zu erfüllen. Genau wie wenn ein Soldat nicht alleine in der Lage ist, nun jetzt viel anzurichten, sondern mit Mitsoldaten eben seine Arbeit verrichten kann. Dann haben wir gesehen, was die ursprünglichen oder die Charaktereigenschaften von so einem Aufseher sein sollte. Dann sehen wir etwas später, wie der Älteste der Aufseher sein sollte. Also, dass es auch eine besondere Charaktereigenschaft gibt, wenn ich sie jetzt mal zusammenfassen sollte. Nämlich, dass dieser Mensch ein Mann des Wortes ist. Er soll ein Mann des Wortes sein. Dann sehen wir, dass er in der Lage sein soll, gesunde Lehre zu verkündigen. Dann haben wir eine andere Aufgabe als Mann des Wortes, nämlich, dass er in der Lage ist, die Widerspenstigen zu ermahnen. Also er soll in der Lage sein, ermahnen zu können. In Vers 7 sagt Paulus, dass ein Aufseher oder Ältester ein Haushalter Gottes sei. Er ist ein Haushalter Gottes. Ich denke nicht, dass wir oft mit den Worten Haushalt oder dass wir das Wort Haushalter oft verwenden. Man hat wahrscheinlich eine grobe Vorstellung, was Haushalter bedeuten könnte, was ein Haushalter so macht. Aber was das Wort wirklich bedeutet, also oikonomon, das ist das griechische Wort, also oikos, das Wort Haus und nomon, nomos, das ist das Wort Gesetz. Das heißt, dass er sich um etwas sorgt. Er ist ein Versorger quasi. Ein Haushaltsversorger. Haushalter deshalb auch. Und ein Aufseher, ein Ältester, ein Haushalter sollte sich um das Haus seines Meisters kümmern. Also im Kontext der Gemeinde ist es selbstverständlich, ist es ist der Älteste jemand, der sich um den Haushalt Gottes kümmert, dass er so gesehen Autorität hat in der Gemeinde. Und für den Rest von Vers 7 bis Vers 8 gibt Paulus dem Titus 12 Charaktereigenschaften mit, die wichtig sind, die notwendig sind für einen Ältesten. Wenn ich die Liste gerne aufteilen könnte, ja, Prediger machen das gerne, einfach in der Lage zu sein, dass man das besser versteht, schön unterteilt. Und die Liste kann man quasi in sechs negative und sechs positive Dinge einteilen. Also sechs negative und sechs positive Dinge. Also, die negativen, das ist eine große Liste. Das heißt zum einen, dass er untadelig sein sollte, oder es anders zu beschreiben, er sollte nicht in öffentlicher Sünde leben. Er sollte nicht in öffentlicher Sünde leben. Das heißt nicht, dass er perfekt sei. Das heißt nicht, dass er sündlos ist oder dass Menschen denken, dass er sündlos ist. Es heißt einfach nur, dass wenn die Menschen ihn anschauen, dass sie nicht sagen, oh je, wie sollte ich dem Kerl jemals vertrauen? Ich habe hier 15 Sachen, die ich von ihm sagen könnte, die überhaupt nicht mit seiner Religion übereinstimmen. Also, er sollte untadelig sein. Zweitens, er sollte nicht arrogant sein. Und ich denke, da muss man jetzt nicht viel erklären, dass man nicht arrogant sein sollte. Er sollte nicht drittens jähzornig sein, dass man gleich anfängt, hier alles zu verlieren und zu explodieren. Er sollte viertens nicht ein Trunkenbold sein. Jemand, der sich viel dem Genuss von alkoholischen Getränken hingibt und dort betrunken sei. Er soll auch nicht ein Gewalttätiger sein. Und er soll auch nicht geldgierig sein. Das sind Dinge, die er nicht sein sollte. Das sind Dinge, die solch ein Ältester nicht aufweisen sollte. Also diese Dinge sollten nicht bei ihm vorkommen. So sollte er sich nämlich verhalten, wenn er ein Haushalter im Hause Gottes sein möchte. Und dann gibt es sechs Dinge, die er sein sollte. Nämlich zum einen, dass er gastfreundlich sei. Sein Leben soll offen sein. Sein Heim soll geöffnet sein, um andere Menschen aufzunehmen, um sich um andere Menschen zu sorgen, die dem Haushalt Gottes angehören. Gastfreundlich. Und ich denke, manchmal denken wir, wir können es dem so runterbrechen, dass wir sagen, ach komm, ich habe ab und zu mal Leute eingeladen bei mir. Nein, sondern gedanklich, dass man verfügbar sei für die andere Person, dass man sich der anderen Person investiert und hingibt und auch auf die Not eingeht. Und das ist natürlich viel mehr als einfach nur einen Tisch zu bereiten, um andere Leute einzuladen, wobei das auch mit dazu gehört. Dann sollte er ebenso jemand sein, der das Gute liebt, das Gute liebt. Was soll das bedeuten? Nun, man soll Dinge lieben, die Gott liebt, dem Worte Gottes, dass man Sanftmütigkeit, Freundlichkeit, solche Dinge gehören damit dazu. Er soll besonnen sein. Jemand, der moderat mit Dingen umgeht, sorgfältig, der in der Lage ist, seine eigene Seele unter Kontrolle zu halten, nicht auszubrechen in Wut. Er soll aufrichtig sein oder gerecht im Deutschen. Es ist quasi das Gegenteil von, dass man untadelig sein sollte, also geheilig. Da kommen wir schon zum nächsten, nämlich heilig. Nämlich das soll sein Leben, wie er vor dem Herrn sich verhält, widerspiegelt. Ihr mögt vielleicht denken, hey, das ist irgendwie ein bisschen eingerostet, ein bisschen staubig, ein bisschen trocken, was ich hier erzählt sein, sondern er soll ein Herz für Gott haben. Ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes wandelt, der versucht, so wie Gott zu wandeln, der so spricht, wie es sich gehört, der Sünde abtötet, der die Dinge liebt, die Gott liebt. Das ist nicht so komplex. Und er soll auch wohl diszipliniert sein oder auch in der Schlachterübersetzung beherrscht sein. Denn als Haushalter Gottes, als Aufseher, da musst du, hast du viel Aufgaben, hast du viel zu tun. Und ganz ehrlich, als Pastor fühle ich oft, dass es mir an der Disziplin auch fehlt. Doch das ist eine essentielle Sache, die ein Ältester aufweisen sollte. Also, wir haben hier die Dinge, was er nicht sein sollte und was er sein sollte. Also harte Fakten. Dinge, die nicht einfach nur die optional wären, sondern dass es wichtig sei, notwendig sei. Aber lasst mich auch nochmal ganz wichtig sagen, nicht, dass ich hier als Gesetzlicher abgestempelt werde. Das ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Das sind keine Dinge, die notwendig sind zur Errettung. Sondern der Älteste ist natürlich wie alle anderen auch durch den Glauben gerechtfertigt. Er ist auch ein Sünder, der gerettet ist durch Gnade. Doch all die anderen Dinge ist die Frucht dessen, was Gott in seinem Herzen erwirkt hat. Genauso wie ein Waffenschmied gute Werkzeuge braucht, einen guten Hammer braucht, so wie ein Chirurg ein scharfes Skalpell braucht und ruhige Hände braucht, wie ein Pilot gute Augen braucht und Selbstkontrolle, so muss ein Ältester mit solchen Charaktereigenschaften ausgerüstet sein, wegen der Arbeit, die er zu verrichten hat. Hört ihr das? Wenn jemand ein guter Ältester sein möchte, dann sollte er solche Dinge aufweisen und sollte die anderen Dinge, von denen, die man nicht haben sollte, auch nicht, natürlich nicht aufweisen. Er soll ein Mann des Wortes Gottes sein, wenn er ein guter Haushalter sein möchte im Hause Gottes. Seht, Paulus nimmt nun diese Wolke der Charaktereigenschaften und tut sie immer weiter runterbrechen, immer weiter runterbrechen, bis es noch ein einziger Strom übrig ist. Und da haben wir dann die Essenz dieses Amtes. Wieso er sollte er all diese Dinge aufweisen? Die Antwort haben wir in Vers 9. Nämlich einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die wieder Sprechenden zu überführen. Und ich möchte diese Dinge mit euch gemeinsam betrachten, damit er in der Lage ist, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, zu verkündigen und die Widersprechenden zu überführen. Also, in Vers 9 haben wir die Information, was für eine Überzeugung dieser Älteste haben sollte. Nämlich, der sich an das zuverlässige Wort hält. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Übersetzung ist. Ihr habt wahrscheinlich die ESV-Übersetzung. Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung. Vielleicht auch die Schlachter oder eine andere Übersetzung. Doch hier in Vers 9 in der ESV, da heißt es, dass er feststehen soll. Er soll feststehen. Es ist ein Verb, das etwas tut. Ein Verb. Er soll sich an das zuverlässige Wort halten, heißt es deswegen auch im Deutschen. Festhalten, ranklammern, ganz fest, jetzt, so wie auch in der Vergangenheit. Vollkommen. Und immer wieder festhalten. Also nicht eine einmalige Sache. Er sollte es einmal festgehalten haben, sondern er solle es festhalten, fortwährend. Ganz klar, er sollte nicht nur einmalig ein Bekenntnis abgegeben haben, sollte im Wort Gottes leben, Tag ein und Tag aus. Er kennt nicht nur seine Bibel, sondern ist jemand, der sich der Lehre auch hingibt, im Herzen und im Verstand und wird von der Wahrheit der Schrift ergriffen, festgehalten, unterwiesen von dem Wort der Wahrheit. Seine Gedanken werden verändert, Die Art und Weise, wie er spricht, wird verändert. Wie er die Menschen um sich herum betrachtet, verändert sich. Wie er die Welt betrachtet, verändert sich. Ein Mensch, der sich der Lehre der Schrift hingegeben hat. Ein Mann, der das Wort Gottes immer wieder besucht und es erkennt als einen schönen gedeckten Tisch, üppig gedeckten Tisch. Seht ihr, er hat keine flapsige Beziehung zum Worte Gottes, sondern in jeder Weise ist er ein Mann, der seine Bibel sehr nah an seinem Herzen trägt. Es ist etwas, das für ihn tagtäglich notwendig ist. Es ist ein Mann des Wortes. Das ist so wichtig. Deshalb tut es Paulus auch in solchen Worten wiedergeben. Es ist so wichtig, wegen der Aufgabe, die er zu verrichten hat. Ich könnte euch fragen, was ist die größte Not der Gemeinde heute? Vielleicht würdet ihr nun diese Frage auf eine millionene Art und Weise antworten. Die Welt würde es wahrscheinlich mit zig verschiedenen Antworten wiedergeben. Ich würde es aber so wiedergeben, in ganz simplen Worten, nämlich das Wort Gottes. Manche fragen mich, hey, was ist mit moralischen Dingen? Was ist mit den Dingen der Familie? Was ist mit den Dingen in der Arbeit, in der Profession oder wenn es jetzt um das Leiden geht? Was ist mit der Gewissheit, wo man jetzt im Leben weitergehen soll oder was man in der Welt tun soll? Man könnte weiter und weiter und weitermachen. Ich würde sagen, das alles findet seine Erfüllung oder findet seinen Ursprung, nämlich im Worte Gottes. Und wer wurde eingesetzt, das Wort Gottes den Menschen zu geben, wenn nicht die Ältesten, die Haushalter, die Aufseher, dem Diener, dem Sklaven, der durch das Wort Gottes verändert wurde, der sich fest an das Wort Gottes hält, wie es verkündigt wird. Ich möchte euch aber auch zeigen, dass er nicht nur ein Mann des Wortes ist, dass er nur das Wort Gottes nimmt und so einsetzt und damit umgeht, wie er das möchte, einfach so wild, wie es einfach nur geht, sondern er hält sich an die gesunde Lehre. Oder beziehungsweise einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Wieso ist das wichtig? Wieso wird das überhaupt erwähnt? Es ist, weil der Apostel Paulus davon ausgeht, dass die Bibel ein Zeugnis hat. Sieh, die Bibel ist orthodox. Es gibt eine treue Lehre. Das ist nicht ein Dokument von Heterodoxologie oder wie er das gerade genannt hat, mit mehreren Dingen. Jemand, der nur daran interessiert ist, die Bibel zu lesen und dann seine eigenen romantischen Vorstellungen damit einzufügen. Das ist wichtig, denn wenn er jemand sein soll, der die Widersprechenden überführen soll, dann braucht er das zuverlässige Wort, die gesunde Lehre. Er soll ja den Dienst des Pastors unterstützen. Er soll ihn ja da helfen, unter die Arme greifen. Er muss im Einklang sein mit der Wahrheit des Wortes und der Verkündigung. Denn ansonsten hat man noch mehr Verwirrung. Ansonsten wird noch mehr Verwirrung und Ungleichheit gestiftet. Somit sollte er ein orthodoxer Mann sein. Du magst vielleicht sagen, hey, lieber Pastor, ich verstehe nicht ganz. Sollte da nicht etwas Unabhängigkeit sein, lieber? Ich sage euch, jeder Lehrer des Wortes sollte danach streben, absolut und innovativ zu sein. Er soll jetzt also nicht darauf aus sein, all die neuesten Dinge hier auf den neuesten Zug zu springen oder alle neuen Dinge mit hinzuzufügen. Sondern man soll auf die simple Wahrheit des Wortes bauen. Und die Aufgabe des Mannes Gottes ist es, das Wort recht damit umzugehen, das Wort zu studieren und es auf das ganz klare Fundament des Wortes Gottes zu gründen. Also die ganz simple Lehre. Und das ist eine harte und schwierige Aufgabe. Das heißt, man muss die ganz komischen Dinge, die man im Kopf hat und all die schiefen Ansichten nehmen und sie zu verwerfen, sondern sie dem Wort Gottes unterzuordnen. Dinge, die ich denke, die richtig sind, sie müssen dem Lythmus-Test bestehen, nämlich der Bibel, nämlich dem ganzen Zeugnis der Bibel, damit das Ganze, damit die ganze Schrift über einen stehe. Das ist die Aufgabe, dass man die wahrhaftige Lehre verkündigt. Und das ist erschreckend. Das ist etwas Erschreckendes. Denn der Älteste, er muss nämlich vor dem Herrn all diese Dinge vortragen. Er muss nämlich Gott Rechenschaft ablegen. Das ist etwas Erschreckendes. Und er sollte diesen Mann umso mehr dazu bringen, fest an das Wort Gottes zu halten, an die klare Verkündigung der Schrift, um zu arbeiten darin, ein Diener zu sein, ein Sklave zu sein, wie in Ketten, wie der Apostel sagt, in Ketten Zeugnis zu geben. Das ist die Berufung eines Ältesten. Es ist nicht der Revolutionär. Er ist ein Mann, der sich dem Wort Gottes hingibt. Und das Wort ist es, das revolutioniert, sondern nicht unsere Ansichten, unsere eigenen theologischen Erfindungen. Er soll ganz simpel lehren. Freunde, ihr stellt euch die Frage bestimmt, wieso sollte er ein Mann Gottes sein, der das Wort Gottes verkündigen kann und lehren soll und hin und her? Denn es hat einen Einfluss auf das Leben der Menschen, auf den Leuten, in die Gemeinde kommen. Denn das Leiden der Menschen ist so unterschiedlich. Durch die Dinge, die wir gehen, sind so unterschiedlich. Unsere Herzen sind so unterschiedlich. Unser aller Herzen sind auch so sehr dazu geneigt, abzuirren und in die falsche Richtung zu gehen. Und daher ist es wichtig, dass Gott immer wieder uns vor Augen gebracht wird. Und somit soll der Älteste das Wort Gottes nehmen, das in seinem Herzen ist. Und sollte dieses Wort nehmen können und einem leidenden Christen damit trösten können. Das ist, wie ich sagte, das simple Minimum. Das simple Minimum an geistlichen Werkzeugen, die ein Ältester haben sollte. Dem Werk, das Gott einem Ältesten nämlich gibt. Wieso das Ganze? Wieso all das? Wegen Vers 7 und 8. Auch wenn wir Vers 9 haben. Und auch wenn du das Wort hast und das Wort liebst. Wenn du Vers 7 und Vers 8 nicht hast, dann wird es all das, was du tust, in Frage stellen. Es wird dein Zeugnis in Frage stellen. Deine Lehre. Ich erkläre es euch mal. Das, was du verkündigst, wird nichts mehr sein als einfach nur das Gebabble eines Heuchlers. Du wirst sonst nicht in der Lage sein, das Werk zu vollbringen. Die Leute werden nicht glauben, was du sagst. Sie werden dich nicht als vertrauenswürdig ansehen. Und ich sage euch das, Männer, als Herausforderung. Denn, liebe Brüder, ich habe auch solche Eide aufnehmen müssen, als ich ordiniert wurde. Ich bin kein perfekter Mann. Ganz und gar nicht. Aber ich lege euch diese Dinge vor. Denn unsere Gemeinde braucht solche Dinge, braucht solche Männer, dich. Und ich berufe dich auch da, dass du das Wort hörst und dass du dich dem Wort hingibst und dass du dein Herz durch das Wort prüfst, damit du ein Mann seist, der Christus auf diese Weise dienen kann, dass du sagst, Herr, hier bin ich, mach du mich zu einem Haushalter. Hilf mir, Herr. Sei es auch einfach nur, den dreckigen Boden zu wischen, der Leben der Leute hier, dass ich ihnen helfen kann. Männer, wenn ihr das nicht wollt, dann bitte ich euch, ringt darum. Der Apostel Paulus nannte es eine wunderschöne, eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist es. Eine erschreckende Aufgabe auch. Aber es ist eine vortreffliche Sache, eine wunderbare Sache, wie Gott seinem Volk dient. Man ist nämlich ein Augenzeuge dessen. Man sieht, wie die Gnade Gottes einem leidenden Christen aufgetragen wird, wie er getröstet wird. Doch was du tun kannst, was dann sein wird, du siehst, du darfst zusehen, wie das Kreuz einem Kind Gottes wohltut. Dass Angst rausgetrieben wird, dass Sünde überwunden wird und dass wir sehen, wie Menschen in der Gegenwart Gottes sind. Das ist eine Aufgabe, nämlich zu lehren, dass man ein Mann Gottes sei. Doch noch etwas, dass er in der Lage sei zu ermahnen. Seht ihr das? Dass er, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Wer will ermahnen? Wer will das schon? Ich bin mir ganz klar, dass da manche junge Männer unter uns sind, die denken, ja, ermahnen, das ist eine Debatte. Ich liebe es zu debattieren, ich liebe es zu argumentieren, zu konfrontieren. Nein, darum geht es nicht. Indem man in seinem Kopf hier über theologische Dinge austüftelt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man Menschen zu Gottes Autorität zurückberuft, nämlich dem Worte Gottes, dass sie sich dem unterweisen. Das ist sehr schmerzhaft, das ist auch sehr unschön, denn Menschen mögen Konfrontation nicht. Es ist eines der Dinge für einen Ältesten, die notwendig sind, dass man in diesem Amt tun muss. Denn das Wort Gottes bringt nicht nur Versprechen und Segen, sondern auch Befehle und Aufgaben, Anleitungen in unserem Leben, Dinge, wo wir uns verändern müssen in unserem Leben, dass wir verändert werden, nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Und noch einmal möchte ich sagen, dieses Zeugnis oder das, worauf Paulus hier sein Augenmerk legt, ist, dass es irre Lehre gibt, falsche Lehre und wahrhaftige Lehre gibt. Etwas, das der Wahrheit des Wortes Gottes reflektiert und etwas, das das nicht tut. Es gibt die klare Verkündigung des Wortes Gottes auf der einen Hand und dann gibt es alles andere. Du stellst dir dann vielleicht die Frage, was ist jetzt die Verantwortung eines Ältesten, wenn er jetzt ermahnen soll? Dass er sich jetzt einfach nur ein paar Leute hier nach Hause einlädt und dann geht er eben rum und sagt dann, hier sind fünf Sachen, die mir von dir nicht gefallen. Oder dann sagt er, okay, jetzt hat es 10 Sachen, die du falsch machst. Dass er jetzt rumgeht und einfach über den Finger zeigt und den Leuten sagt, was sie falsch tun. Nein, da ist etwas Größeres dahinter. Und ich möchte das mit euch gemeinsam entdecken. Und das hoffentlich auf eine sehr kurzfassende Art und Weise. Also in Vers 10 beschreibt uns Paulus den Zustand der Gemeinde. Denn es gibt Leute, die in der Gemeinde sind, die sich nicht unterordnen, die widerspenstig sind. Sie hören das Wort, sie verleugnen es, wenn auch nur teilweise. Doch sie gehen dagegen, sie haben etwas gegen das Wort, gegen die Verkündigung des Wortes. Da gibt es etwas in seinem Herzen, das sich nicht dieser Wahrheit unterordnen möchte. Er mag vielleicht sagen, hey Prediger oder Ältester, du kannst nur so weit gehen, aber jetzt überschreitest du quasi eine Grenze mit dem, was du da sagst, der Verkündigung des Wortes. Das ist, was hier zum Teil gemeint wird. Herzen, die sich dem nicht unterordnen möchten. Doch dann gibt es mehr. Leere Schwätzer und Verführer. Menschen, die ihre Irrlehre einfach nur weitergeben. Die Menschen verstehen zwar jetzt nicht ganz, was die da sagen, aber es hört sich irgendwie cool und gut an. Mögen Sie vielleicht denken, wenn man mit solchen Menschen in Kontakt kommt. Es sind Menschen, die das Volk Gottes in die Irre führt. Das war damals in Kreta so. Paulus geht dann weiter und zitiert dann einen Prophet von ihnen, nämlich dass dieser Prophet nämlich von ihnen selber sagt, dass sie von hier Lügner seien, böse Tiere, faule Bäuche. Und dass es wichtig ist, dass man sie streng zurechtweist. Das haben wir dann in Vers 13 oder in Vers 14. Und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Worum geht es jetzt hier? Was ist die Reaktion des Ältesten? Was ist seine Verantwortung? Das haben wir in Vers 11, ganz simpel. Seine Aufgabe ist, dass er Irrlehre, falscher Lehre antworten kann. Dass man ihnen den Mund stopft, wie es hier heißt. Ihr mögt jetzt vielleicht denken, hey, heutzutage macht man doch sowas nicht. Den Mund stopfen oder jemand hier zurechtweisen so oder zu ermahnen. Nein, sondern wir kommen doch alle zusammen und denken einfach schön drüber nach und dann können wir einfach alle hier unsere Gedanken mit reinbringen. Nein, darum geht es nicht. Das ist nicht, wie es abgehen soll. Der Grund, wieso ihr Mund gestopft werden muss, ist, weil ihre Lehre zu Zwietracht führt und zu Unruhen führt. Was passiert ist, dass der Frieden der Gemeinde gebrochen wird. Stiftet Unruhe, ganz simpel. Sie werden also dazu berufen, scharf und streng zurechtzuweisen. Und wie sieht das jetzt aus? Ich möchte nochmal zur anderen Frage zurückkehren. Heißt das jetzt, dass alte Männer sich gemeinsam zusammensammeln und die haben dann einen vor sich und sie sagen dann, okay, hier haben wir 10 Sachen, die mir an dir nicht gefallen. Wir werden jetzt dich jetzt hier zensieren. Jetzt gibt es eine Zensur und dann du darfst shalt not say, also so aus dem Englischen, was dann heißt, du darfst nicht sagen oder du darfst dies und jenes nicht tun. Nein, sondern dass man den Leuten, die etwas Falsches verkündigen, dass man ihnen die Wahrheit vorlegt, dass sie dann zur wahren Lehre bekehrt werden, dass sie sich zur wahren Lehre bekennen, dass sie die wahre Lehre annehmen und von der falschen Lehre umkehren. Das ist das Ziel. Dass man einen Bruder, der eben falsche Ansichten hat, auf den richtigen Weg weist. Denn es heißt ja auch hier in zum Text, dass das Ziel dessen sei, dieser Ermahnung, dass sie gesund im Glauben seien. Und so kann das ungefähr auch schauen, dass man sagen würde, hey lieber Bruder, ich würde gerne mit dir treffen. Es ist sehr wichtig, lass uns doch uns gemeinsam mal treffen. Hier gibt es etwas, ich weiß, das ist deine Anschauung. Komm, lass uns doch einige Minuten darüber sprechen. Ich verstehe, was du da gesagt hast. Ich verstehe deine Position. Ich liebe dich. Christus liebt dich. Du bist ein Mitglied der Gemeinde. Wir lieben dich. Doch was du da verkündigst, das bringt Unruhe. Doch das hier, was ich jetzt nun vortrage, das ist die Wahrheit der Schrift. Und ich möchte dich davon überzeugen. Ich möchte dir zeigen, dass das die biblische Wahrheit ist. Und ich versuche jetzt nicht, dich dazu zu zwingen, dass du das glaubst, was ich glaube. Doch ich möchte, dass du dich einfach den simplen Worte Gottes unterordnest. Ich möchte, dass du die wahrhaftige Liebe liebst, die wahrhaftige Lehre liebst, dass du dich der Gemeinde hingibst, dass du dein Herzen, dein Verstand und deine Anschauungen dem Worte Gottes unterordnest, damit auch der Frieden und die Einheit der Gemeinde bewahrt bleibt. Denn wir alle haben mit vielen Dingen zu kämpfen und Irrlehre hat da einfach keinen Platz. Und der Älteste sollte Mut haben, genau das zu tun. Es ist notwendig. Und jedes Gemeindemitglied, das solch ein Eid genommen hat, sich dieser Gemeinde hingegeben hat, hat solch ein Versprechen angenommen oder hat sich dem versprochen. Deshalb brauchen wir als Gemeinde auch Ältesten, Ältesten, die ermahnen können und die lehren können, die sich um euch sorgen, die mit mir gemeinsam für euch da sind, damit der Herr uns alle gnädig erhält, bis hin zum Tag der Herrlichkeit, an dem wir den Herrn schauen werden. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für die Lehre deiner Schrift und bitten dich, dass du unserem Verstand wahrhaftige Erkenntnis schenkst, dessen, was wir gerade studiert haben, dass du all das Stammeln eines schwachen Predigers doch nehmen mögest. Herr, segne doch die Lehre über die Ämter. Hilf uns, festen Glauben zu haben. Hilf uns, Herr, ein Volk zu sein, das sich fest an dein Wort klammert. Dass wir uns in simpler, wahrhaftiger Lehre erfreuen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.